Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Die IFA liegt hinter uns, wir sind wieder in der Redaktion und wir heißt in diesem Fall, neben mir sitzt der Markus Weidner. Hallo Markus.
Hallo Thorsten.
Wir wollen heute sprechen über welches Thema?
Ich dachte über dich.
Wie über mich? Ja, wir können nochmal über mich sprechen, weil das wird es dann nämlich gewesen sein.
Das ist genau der Grund, denn der Thorsten wird uns verlassen hier bei teltarif.de. Und deswegen haben wir uns gedacht, das ist auf jeden Fall ein Anlass, nochmal einen Podcast aufzuzeichnen. Vor allem, weil er ja auch einer der Podcast-Moderatoren in den letzten... Wie lange gibt es denn eigentlich schon den Podcast?
Da fragst du mich jetzt was. Wir sind, glaube ich, anderthalb Jahre in etwa. Der Daniel Rottinger hat das ja damals aus der Taufe gehoben. Schöne Grüße, Daniel. Hat uns ja Anfang des Jahres verlassen, weil er studieren wollte. Dann haben Daniel Molenda und ich das weitergemacht. Nach der Sommerpause sind wir jetzt wieder da. Jetzt sitzen wir beiden hier.
Aber du studierst nicht wieder?
Was heißt wieder? Ich habe ja nie studiert. Also ich könnte quasi mit Mitte 30 noch mein Erststudium machen. Wäre auch nicht schlecht. Für mich geht die Reise ganz woanders hin. Es geht zu einem Startup. Also ich fange nochmal quasi bei Null an, in der Tat. Die Kollegen sind noch nicht gelauncht, wie man so schön sagt. Und werde mich thematisch auch ein bisschen breiter, ein bisschen anders aufstellen. Es wird so, TK wird dabei bleiben, aber Strom, Gas, Wasser, Scheiße, wie ich so schön sage, wird dazukommen. Also letzteres natürlich nicht, aber ich werde mich auch mit dem Strommarkt beschäftigen. Ich werde mich mit dem Gasmarkt beschäftigen, mit Versicherungen. Und ich bin selber mal gespannt, was da so auf mich zukommt.
Wie lange warst du bei teltarif.de?
Ich habe neulich mal nachgerechnet, 4.800 und irgendwas Tage. Will sagen,
ein paar Wochen,
ein paar Monate, ein paar Jahre, 13 Jahre und ein paar Monate, ja, in der Tat.
Und derzeit hat sich ja einiges getan im Telekommunikationsbereich. Wie war denn das damals?
Ja, ich erinnere mich. 2004 war das, als ich zu Teltarif gekommen bin. Ich habe den Markt ja schon vorher begleitet. 2004 haben wir berichtet, ich glaube, über so weltbewegende Sachen wie DSL wird zu ADSL 2+ und kriegt endlich mal seine 16 Mbit. Es gab noch keine Smartphones, wie wir sie heute als Smartphone bezeichnen. Jetzt kommst du natürlich gleich wieder an und sagst, welches Gerät war das erste Smartphone?
Kann man gar nicht so sagen. Also eigentlich der Nokia Communicator, aber, genau. aber BlackBerry gab es vorher schon, allerdings ohne Telefonie-Schnittstelle. Also insofern kann man sich darüber streiten.
Gut, und die meisten Leute sagen, das erste Apple iPhone war das erste Smartphone, wie man es heute als Smartphone bezeichnet. Dem würde ich mich anschließen.
Das war das erste Gerät, mit dem man nicht mehr vernünftig arbeiten konnte, ja.
Ja, oder so. Das war auf jeden Fall noch deutlich vor dem Launch von dem Apple iPhone, was ja damals nur Edge hatte. Edge gab es damals noch nicht mal in den deutschen Netzen. UMTS war gerade, wurde aber wegen des Apple iPhones dann ausgebaut. UMTS-Netze waren gerade im Ausbau. LTE hat noch niemand gehört. Von 5G wollen wir gar nicht ersprechen. Also es waren schon ganz, ganz andere Zeiten, muss ich sagen.
Wobei man mit Edge damals sogar arbeiten konnte. Ich kann mich erinnern, im Homeoffice so in der Zeit des iPhone-Starts ein Tag DSL-Ausfall. Ich habe bei Edge gearbeitet, was wirklich funktioniert hat, was heute völlig undenkbar wäre, weil 2G wird bei keinem Netzbetreiber mehr großartig weiterverfolgt, weiter Kapazitäten erweitert und so. Das hat damals funktioniert. Ich kann mich erinnern, ich bin damals mit dem iPhone über die A5 gefahren, Frankfurter Kreuz Richtung Rhein-Neckar-Gebiet und habe amerikanisches Webradio gehört. Offiziell war der Tarif bei 200 Megabyte pro Monat gedrosselt. De facto wurde die Drossel damals noch gar nicht umgesetzt von der Telekom und das hat über Edge funktioniert. Wäre ja heute selbst im Telekom-Netz absolut undenkbar.
Kann ich bestätigen. Ich war damals auch im Telekom-Netz unterwegs, bin noch relativ häufig dann auch in meine Heimat gependelt nach Ostwestfalen mit dem ICE und ich konnte im ICE über die normalen Handy-Repeater, auch WLAN im ICE gab es natürlich damals nicht, böse Zungen würden behaupten, gibt es heute auch noch nicht, im fahrenden ICE über das Edge-Netz hier mit der Redaktion verbunden sein und arbeiten. Das ging eine gewisse Zeit lang, bis alle irgendwie anfingen mit mobilem Internet und Geräte wie das Apple iPhone genutzt haben. Dann waren diese Netze einfach dicht und UMTS kommt ja bis heute nicht vernünftig in die ICE-Züge rein, beziehungsweise es ändert sich gerade. Also da hat sich in den ganzen 13 Jahren schon eine Menge getan, muss ich sagen.
Ja, gerade Zug, was du ansprichst, da hatte ich letzte Woche einen freien Tagesausflug nach Köln gemacht und im ICE wirklich ganz interessante, nämlich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Hinfahrt, Das WLAN war zwar da, aber extrem langsam, quasi unbrauchbar. Mobilfunk lief auch nicht so richtig doll, scheinbar noch nicht die neuen Repeater, LTE kaum verfügbar, in jedem Tunnel war Schluss, maximal 2G. Ganz andere Erfahrung auf dem Rückweg Richtung Frankfurt. LTE zu 80% verfügbar, ansonsten meistens UMTS und auch das WLAN funktionierte ganz wunderbar. Also insofern, es liegt dann teilweise wirklich auch am jeweiligen Zug, wie ist der ausgebaut, wie ist der jeweilige Repeater, wie ist die jeweilige Technik installiert oder funktioniert sie vielleicht noch gar nicht oder ist es noch gar nicht auf die neueste Technik umgerüstet. Also insofern, ja, da gäbe es heute auch noch die eine oder andere Baustelle für die Bahn respektive die Dienstleister der Bahn.
Das sehe ich auch so. Die ICE-Repeater, die neuen, die jetzt nach und nach eingebaut werden und der größte Teil der Züge hat wohl schon die neuen Repeater. Wenn man die erwischt, es funktioniert 1A und ich muss auch sagen, selbst im O2-Netz, wo ich heute unterwegs bin, habe ich weitgehend 3G oder 4G-Netz, weil eben die ICE-Strecken, die Bahnstrecken vernünftig ausgebaut wurden und es funktioniert fast besser als die WLAN-Netze.
Kumpel von mir ist letzte Woche von Berlin nach Köln mit dem ICE gefahren. Es war ein Freitagabend, Fußball-Bundesliga, Amazon Prime Music angeworfen und er sagte auch, er konnte dank aktuellem Repeater-Equipment im ICE offensichtlich, konnte er mit O2 weitestgehend auf der Strecke Berlin-Köln Bundesliga-Radio hören, also gar kein Problem.
Wollen wir noch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen?
Mhm. 2004 gab es noch kein Bundesliga-Radio, schon gar nicht so, dass man es im ICE hören konnte.
Richtig, und ich weiß auch gerade gar nicht, ob schon alle Spiele im Fernsehen einzeln übertragen wurde. Wann hat Premiere damit angefangen, weißt du das?
Alle Spiele weiß ich auch nicht. Ich meine, es gab ja ganz früher das Top-Spiel,
ja, genau.
Das am Samstag um 15.30 Uhr ausgestrahlt wurde. Aber wann ging das? Ich meine, digital gab es ja, auch schon.
Es eigentlich.
Gab's ja auch schon 96 von DF1, Premiere kurze Zeit später. Also insofern, ich denke mal, dass das dann auch schon lief.
Aber zumindest nicht in HD.
A, nicht in HD und B, die guten alten Zeiten, wo doch alles bei einem Anbieter lief.
Mhm. Ja. Und C, noch nicht über Streaming, weil die Netze dafür einfach definitiv nicht ausgerüstet waren. Ich glaube, wenn überhaupt Streaming, ja, wie du sagst, Radio hat man über Streaming gemacht. Fernsehen, diese ganzen Mediatheken, was wir heute haben, ARD, ZDF-Mediatheken und so weiter, war nicht dran zu denken. Amazon Video-Streaming kannte auch kein Mensch. Amazon war damals ja eigentlich wirklich noch ein reiner Buchversender, beziehungsweise schon die ersten anderen waren mit dabei. Bild-Streaming wüsste ich gerade aus dem Stegreif gar nicht, was und ob es da damals gab. Hast du da irgendwelche Erinnerungen?
Nö. Also ich hatte damals selbst DSL 2000 und das ist ja schon extrem grenzwertig für Videostreaming,
ja.
Wenn es also selbst SD eine vernünftige Auflösung sein soll. Insofern, wie du schon sagst, damals ging es dann los mit 6.000, später 16.000, hatten ja die meisten noch gar nicht. Also wie hätte da irgendein Videostreaming-Portal in irgendeiner Form Content an den Mann respektive die Frau bringen wollen, weil die Leitungen waren ja schlicht und ergreifend gar nicht da.
Und viele haben es ja heute auch noch nicht, muss man auch sagen. Also klar, wenn du in irgendwelchen städtischen Regionen wohnst, hast du irgendwie Zugriff auf irgendeine vernünftige Infrastruktur, in aller Regel. Aber gerade wenn du im ländlichen Bereich unterwegs bist, ist es ja bis heute eigentlich ein Desaster.
Ja, es gibt natürlich da die unterschiedlichsten Erfahrungen. Meine Cousine wohnt praktisch am Stadtrand von Frankfurt, bekommt nur DSL 6000. Ich wohne in Hessisch-Sibirien, habe VDSL 25, also 25.000, die kommen auch wirklich an. Also das ist nach wie vor natürlich eine Baustelle. Da werden wir auch im Prinzip bei einem Kernthema von dir, Netze, Ausbau, Breitband und so weiter. Wie siehst du denn da die Zukunft? Wie geht es denn weiter? Schafft die Bundesregierung das bis Ende 2018 50 Mbit in jeden Haushalt?
Ich bin ein Freund der klaren Antworten. Nein, definitiv nicht. Das ist einfach nicht mehr zu schaffen. Dafür gibt es derzeit noch zu viele Lücken. Ich habe gerade erst wieder bei einem der Lobbyverbände gehört, es sind zwar, ich glaube, mittlerweile 3 irgendwas Milliarden an Fördermitteln für den Breitbandausbau bewilligt von unserem mehr oder weniger geliebten Verkehrsminister Dobrindt. Aber abgerufen wurden davon nur eine Handvoll Millionen, weil nämlich erst mit dem Fortschritt der Bauarbeiten das Geld wirklich abgerufen wird. Das zeigt aber, wie wenig da derzeit ausgebaut ist. Und das ganze Geld muss bis allerspätestens, das sind die Förderbedingungen, bis Ende nächsten Jahres abgerufen sein, sonst verfallen nämlich diese Förderbescheide. Wenn ich jetzt noch überlege, dass da noch 2 Winter bevorstehen, und dass die Breitbandunternehmen, die ausbauenden Unternehmen Probleme haben, Tiefbaukapazitäten, also sprich einen Bagger zu buchen bei den Dienstleistern, die eben die Grabearbeiten macht. Das macht ja kein Carrier selber. da sind einfach auch keine Kapazitäten mehr vorhanden, respektive treiben die ausbauenden Unternehmen, also die Tiefbauer, die Preise auch gerade in die Höhe. Das heißt, die ganze Kalkulation für die Förderbescheide geht auch wieder über den Jordan. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Und wenn ich mir angucke, dass größtenteils VDSL und VDSL Vectoring ausgebaut und gefördert wird, und Vectoring gibt es jetzt auch die ersten Möglichkeiten, mit Förderbescheiden Vectoring auszubauen, sehe ich das sehr, sehr, sehr kritisch, weil die Zukunft ist definitiv das Glasfaser bis zu dir und mir nach Hause, mindestens bis in den Keller, wenn nicht bis ins Wohnzimmer. Und in meinen Augen müssen wir da auch in ein paar Jahren nochmal ran, und dann wird Telekom und Co. sagen, ja, Glasfaser bauen wir gerne aus, aber wir brauchen nochmal Fördermittel, und das kann es irgendwie nicht sein.
Ja, die Frage ist natürlich auch, braucht man wirklich 50 Mbit? Wie viel braucht der Normalverbraucher, und wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin?
Die Reise in den nächsten Jahren geht dahin, dass du in meinen Augen definitiv Gigabit brauchst, weil erinnern wir uns nochmal 2004, da haben wir geschrieben, erinnere ich mich relativ genau, Versatel war einer der ersten Anbieter, der so einen wirklich schnellen Anschluss hatte, mit, ich glaube, 18 oder 20 Mbit haben sie damals vermarktet, wo wir uns hier in der Redaktion angeguckt haben, damals noch in der Triftstraße im Wedding, in der alten Redaktion. Wer braucht so viel Bandbreite?
Heute ich kann mich erinnern, ja. Kollege Thomas Michel rief damals mich im Homeoffice in Hessen an, berichtete ganz stolz, ich surfe gerade mit 16 Mbit.
Ja, heute hat er eine 100er Leitung, ja, und sagt, genau. Das ist schon fast, das ist zu langsam. Das zeigt aber eben, wie sich das entwickelt. Und wenn wir in 10 Jahren vielleicht nicht auf dieser Couch sitzen, aber auf einer anderen Couch sitzen und uns nochmal drüber unterhalten, wird es uns da genauso gehen. Und wenn ich mir anschaue, wir haben beide getestet den Eurosport-Player am Freitagabend für die Bundesliga-Übertragung. Ich habe das Ding über Amazon Channels gebucht und habe eben entsprechend über Amazon Channels auch Fire TV gebucht. Hab mir das in der Fritzbox angeguckt, was das Ding an Traffic zieht. Und ich habe den Tag, gut, meine Partnerin hat auch nebenan auf Sky irgendwas gestreamt, aber den Tag sind bei mir 40 Gigabyte über die Leitung gegangen, und ich zumindest habe fast nur das Bundesligaspiel geguckt, und der Stream hat auch mal eben um die 20 Mbit verbraucht. Also da kommst du auch schon mit einer normalen DSL 16er Leitung eigentlich nicht mehr hin. Und wenn ich jetzt dann überlege, zwei Kinder gucken noch irgendwo was, ich gucke was, die Frau guckt was.
Man nimmt noch was auf.
Man nimmt noch was auf, und nebenbei willst du noch irgendwie mit einer guten Qualität im Firmenintranet surfen und brauchst irgendwelche guten Ping-Zeiten, oder Sohn 1 will World of Warcraft mit guten Ping-Zeiten spielen, dann kannst du es einfach mal vergessen mit einer langsamen Leitung.
Sehe ich ähnlich. Also ich habe ja auch mehrere Jahre das Entertain-Produkt von der Telekom getestet mit, wie gesagt, VDSL 25. Und da hast du ja auch schon das Problem, zwei HD-Streams parallel funktionieren nicht. Bräuchte ich jetzt nicht, hätte ich Familie, bräuchte ich das zum einen, und zum anderen, wenn du was aufnehmen willst, wird es schon problematisch. Also Aufnahmen habe ich immer peinlich genau darauf geachtet. Aufnahme immer in SD halt nur, falls ich parallel in HD was live gucken will, dass es noch funktioniert.
Genau, und so wird sich das in meinen Augen auch der Breitbandhunger in den nächsten Jahren entwickeln. Klar, heute, ich habe selber eine 100er Leitung zu Hause, ich laste die kaum aus, außer ich synchronisiere gerade mal wieder irgendwelche Cloud-Server. Aber das wird kommen, und dann wird auch eines Tages die 500 Mbit oder die Gigabit-Leitung kommen, die man auslastet. Gerade auch viele berufliche Anwendungsgebiete, wenn ich jetzt Grafiker im Homeoffice wäre beispielsweise und meine Grafiken hin und her schiebe, da wird ja auch der Upstream wichtig, und der ist gerade über die Kupfertechnologie halt auch begrenzt.
Und wie schaut es im Mobilbereich aus?
Ja, 5G ist das Schlagwort, würde ich mal sagen. Genau, Markus macht gerade hier die Faust für den Schlag. Nee, 5G wird kommen, 5G wird wichtig werden. Ich glaube, das hatte ich in irgendeinem Podcast hier, glaube ich, schon mal gesagt, erstmal nicht für den Endkunden im direkten Umfeld, dass er 5G auf seinem Handy als Leistung bucht. Es wird sehr schnell kommen in irgendwelchen M2M-Anwendungen, dass du in irgendwelchen Geräten, in irgendwelchen Sensoren, Steuergeräten, was weiß ich was, 5G drin hast, dass die mit oder auch diese Parksensoren, die wir zu Cebit vorgestellt haben von der Telekom, die irgendwo im Boden eingelassen werden und signalisieren, steht da gerade ein Auto auf dem Parkplatz oder nicht. Das betrifft den Endkunden ja mittelbar, nicht direkt, aber mittelbar. Da wird es der Kunde merken oder auch nicht, je nachdem, wie er sich für die Technik interessiert. Ich glaube nicht, dass wir sehr schnell dass wir sehr schnell 5G wirklich direkt auf dem Handy sehen.
Das ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, könnte ich mir auch vorstellen. Wahrscheinlich ist es auch so, irgendwann, man bucht nicht mehr LTE 5G, man bucht jetzt, ich sag mal, eine bestimmte Bandbreite. Und wie der Netzbetreiber die realisiert, ist wahrscheinlich seine Sache.
Das denke ich auch, in Bandbreite wird ja auch bei 5G ein Thema werden. Das ist noch was, wo ich denke, dass der Endkunde es am ehesten merkt, wenn wirklich, also 5G sind ja diese verschiedenen Netzslices, einmal mit niedrigem Akku oder niedriger Pingzeit oder hoher Kapazität. Ich könnte mir vorstellen, dass diese hohe Kapazität am ehesten im Endkundenumfeld ankommen wird, aber das natürlich, wie sagst du es immer, mit Goldbarren bei Call.
Könnte ich mir auch vorstellen. So ging es ja im Prinzip damals mit GPRS auch los. Das war ja anfangs auch irgendwie 30 Euro oder waren das Mark damals noch, weiß ich gar nicht mehr, pro Megabyte. Also völlig unbezahlbar. Habe ich als Endkunde damals gesagt, absoluter Mist, ich verwende weiter CSD. Das andere kann kein Mensch bezahlen. Und ich denke mal, so wird dann die Entwicklung da auch sein. Das ist erstmal halt eben für professionelle Anwendungen zu entsprechenden Preisen. Und nach kommt das dann eben auch im Endkundenumfeld.
Ja, so sehe ich das auch. Und aber vor 2020 müssen wir uns da keine Gedanken machen. Ich hatte vor ein paar Monaten auch mal eine Anfrage von einem Medienkollegen aus dem Massenmedium. Muss ich denn jetzt schon irgendwie darauf achten, welches neues Handy kaufe, dass es 5G-fähig ist? Erstens, nein, gibt es noch gar nicht. Zweitens, nein, das musst du auch in 3 Jahren in meinen Augen noch nicht. Außer du bist wirklich so ein absoluter Crack-Anwender, wie der Kollege, der hier gerade neben mir sitzt. Der guckt wahrscheinlich ab 2020 drauf, dass es 5G-fähig ist. Aber der gemeine Kunde, wie es so schön heißt, muss es in meinen Augen nicht.
Ja, die Industrie fördert das ja sogar, dass der Kunde drauf achtet. In amerikanischen Medien ging jetzt vergangene Woche oder 2-3 Wochen ist es jetzt schon her, nächste Woche oder so kommt es ja schon raus, Samsung Galaxy Note 8, Überschrift, warum sollte ein amerikanischer T-Mobile-Kunde das Gerät nicht kaufen? Die Antwort war, es kann kein LTE 600.
Ja,
das ist ja im Vergleich.
Für die, die es nicht wissen, Telekom US baut LTE-Netz in den USA auf 600 MHz eben aus.
Haben wir auch darüber berichtet auf Teltarif.de?
Richtig, nur noch nicht im Podcast, deswegen sei es im Podcast
genau.
Auch nochmal. Gut, ich würde sagen, Rückbetrachtung haben wir, Ausblick haben wir. Wollen wir noch irgendwas loswerden?
Hättest du noch ein paar warme Worte für unsere Hörerinnen und Hörer?
Die warmen Worte ist, bleibt teltarif.de treu, bleibt dem Podcast treu, den die Kollegen jetzt dann auch ohne den Initiator Daniel Rottinger weitermachen wollen, ohne mich weitermachen wollen. Und ich werde dem Ganzen auf jeden Fall auch weiter treu bleiben und lauschen und bin gespannt, was und wie daraus wird. Und bedanke mich bei allen draußen fürs Zuhören, für die zahlreichen Feedbacks, die wir bekommen haben. Und Markus, dich wird man mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal hier im Podcast hören.
Gehe ich fest von aus, ja.
Und die anderen Kollegen hier und da auch mal. Eines Tages hoffentlich auch wieder den Daniel Molender, der momentan uns leider auch nicht zur Verfügung steht, aber noch bei Teltarif ist. Im Gegensatz zu mir, der ich jetzt hier meinen Schreibtisch zusammenpacken werde und dem Team alles Gute wünsche und euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören.
Ja, Thorsten, dir natürlich auch alles, alles Gute für die Zukunft und ein letztes Mal die Kontakt-E-Mail-Adresse.
Ach Mensch, genau. Gut, wenn ihr Feedback habt, podcast@teltarif.de, freuen wir uns. Genauso die ganzen Bewertungsmöglichkeiten bei iTunes und Co., wo auch immer ihr diesen Podcast bewerten könnt. Shownotes, müssen wir mal gucken, was wir da diesmal rauskramen. Vielleicht irgendwelche News von 2004. Und ansonsten gibt es den Podcast dann vermutlich erstmal in einer sehr losen Reihenfolge, vielleicht auch anders basiert, weiterhin in den normalen Abo-Diensten und auf teltarif.de/podcast.
Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal und bleibt uns treu auf teltarif.de.
Dem Wunsch schließe ich mich an.
Macht's gut.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.